when we heed a certain call, when the world must come together as one.
Yes, yes, yes. Amen.
This, if it doesn't work out with the author thing.
Yeah.
Got carriera a singerin. Mm-hmm.
Mm-hmm. We have this down, my dear.
To podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von Tupodcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass, literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass Tupodcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Werbung. Diese Folge wird von I+M Naturkosmetik Berlin gesponsert. I+M Naturkosmetik ist ein regelrechtes Pionierunternehmen der Bio- und Naturkosmetikbranche. Mit den Unternehmenswerten Fair, Organic, Vegan verbindet I+M Ökologie, soziales Engagement und modernen Lifestyle. Das I+M Vollsortiment ist zertifiziert nach dem höchsten Standard für Biokosmetik, vegan, tierleidfrei und klimaneutral. I+M verwendet ausschließlich kaltgepresste Öle und ist eine der Kosmetikmarken mit dem höchsten Fairtrade-Anteil in ihren Produkten. Mit dem Code TOPODCAST20 bekommt ihr unter i+m.berlin bis zum 31.12.2021 20% auf alle Produkte im Shop, ausgenommen bereits rabattierte Ware, Geschenksets, Probierservice und Kosmetiktäschchen. Alle Infos könnt ihr in den Shownotes der Folge nachlesen.
Ich höre zu Podcast bestimmt schon seit der ersten Folge Religiously. Und ich liebe diesen Podcast einfach, weil es ein geschwisterlicher Umgang ist. Ein sanfter Umgang und die Gespräche mich jedes Mal bereichern Und jedes Mal irgendwie sehe, dass wir unterschiedliche Wirklichkeiten haben, aber gleichzeitig in der Essenz ist es doch gleich. Wir gehen auf unterschiedlichen Arten und Weisen durch dieselben Prozesse oder haben die gleichen Schwierigkeiten. Und das ist einfach sehr gut zu hören im To-Podcast. Der To-Podcast kann man weinen und lachen und staunen und es ist einfach alles zusammen und deswegen liebe ich To-Podcast.
Herzlich willkommen zu To-Podcast. Wie toll, dass du wieder da bist. In der heutigen Folge bin ich im Gespräch mit der Schriftstellerin, Publizistin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otu. Es ist ein Gespräch über die eigene Meinung und das Überleben. Über das Schreiben als aktivistische Ausdrucksform und ein Zuhause in Community. Über die ADAs, die Seite 90 und das Öffnen von Türen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Okay, es ist ein absolut wunderbarer und wichtiger und historischer Moment hier bei To-Podcast. Denn heute sitze ich hier mit der unfassbaren Sharon Dodua Otu. Herzlich willkommen zu To-Podcast, Sharon.
Vielen, vielen Dank, liebe Tupoka. Ich bin sehr gerne hier.
Ich freue mich wahnsinnig und du weißt, ich bin total aufgeregt. Ich bin heute in meinem alter Ego. Wir haben es genannt Tupoka Scheck.
I love it.
Not, aber genau, ich freue mich voll. Total toll, dass du hier bist. Du weißt, du weißt es, aber die ZuhörerInnen wissen es nicht. Sharon ist die allererste, die ich gefragt habe, ob sie zu Podcast kommt.
Damals. Ja.
Und jetzt ist der Zeitpunkt richtig.
Jetzt. Ne, wir haben ganz lange gesucht nach dem richtigen Moment und wow, es ist schön hier.
Ja.
Ja.
Ja. Es ist wie so eine kleine Astronautenkapsel oder so. So, out of
ja, und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, also dass du das machst und dass es so lange läuft schon. Und ich höre eigentlich alle Episoden. Also ich manche Gespräche haben mich zu Tränen gerührt und es ist immer was Besonderes. Also vielen, vielen Dank und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, yay. Ich danke dir. Unfassbar. Es wäre, der Podcast wäre ja gar nichts ohne die vielen wunderbaren Frauen, die zu Besuch kommen. Und danke, dass du auch hier bist. Und ich steige mit dieser Frage ein, die eigentlich banal klingt, aber gar nicht banal ist in diesen Zeiten. Wie geht es dir?
Unterschiedlich gut. Gut, mostly. Also mostly gut, denn mein Roman ist ja gerade erschienen. Und eigentlich als Autorin kann ich das mir nicht besser wünschen. Es wird viel besprochen. Es gibt auch sehr schöne Besprechungen. Ich bekomme sehr viele Anfragen für Interviews, Radiointerviews, auch Fernsehsachen.
Yes.
Und natürlich geht das dann auch los mit den Lesungen, Lesungsanfragen. Und das ist sehr berührend, also dass viele Leute sich bei mir melden, auch durch Social Media, per Mail. Und mir sagen, was dieser Roman für sie bedeutet. Sehr unterschiedliche Personen, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie was mit dem Roman anfangen können. Und das zu integrieren mit dem Gefühl, dass ich das geschrieben habe, ne? Dass ich irgendwann an meinem Laptop saß und dachte, was soll das? Dass es jetzt draußen ist, das, was ich geschrieben habe. Es ist schon, es ist eine Herausforderung, mit diesen komischen Gefühlen umzugehen, aber es ist eigentlich meistens sehr gut. Mhm. Und ich sage immer, also ich bin gesund und ich bin dankbar, dass die Leute, die mir nah sind, alle gesund sind. Und ja, das, also alles andere ist im Vergleich dazu unwichtig sozusagen.
Ja,
Ja, absolut herzlichen Glückwunsch. Ich hatte die große Ehre, oder Steven und ich hatten die Ehre, diesen Roman schon zu lesen, kurz bevor er rauskam. Mhm. Und ja, wir reden heute auf jeden Fall auch ganz viel über Adas Raum. Und ich freue mich, also wir beobachten das so sehr genau. I don't want to sound creepy, aber wir sind da in erster Reihe dabei und kriegen das mit, was du in die Welt gesetzt hast, was damit jetzt passiert. Steven recherchiert jeden Tag nach neuen Rezensionen und so. Und das ist schon sehr berührend. Ich muss auch dran denken, dass die, als Joy Denalani hier war, sagte sie, dass es bei ihr in der Musik oft so ist, dass sie quasi etwas schafft, was ganz lange so bei ihr ist, und dann gibt sie das in die Welt und dann passiert etwas damit.
Ja.
Und das ist etwas, was man vorher noch nicht absehen kann, und das ist ein spannender Prozess.
Ganz genau. Ich finde es auch beim Schreiben so, dass es ist eine Sache, das, was ich mir so ausgedacht habe und zu Papier gebracht habe, aber die eigentliche Magie ist das, was zwischen den Papier, also diese Worte und den Lesenden, das ist das, also diese Interpretation, die Lesenden dazu bringen, das ist das Faszinierende, was Literatur kann, finde ich. Und das ist das, was ich neugierig bin, zu hören, okay, was hat denn der Roman ausgelöst bei dir persönlich oder halt in der Community? Das war ja mein Ziel, dass ich einen Roman schreibe für schwarze Menschen, die in Deutschland leben, arbeiten, lieben, Kinder erziehen. Ja, und ich freue mich aber auf jeden Fall, dass das der Roman auch Relevanz hat für weitere Personen.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe gleich so viele Gedanken zu dem Schreiben und zu deinem Buch, und ich werde mich noch ein bisschen zügeln bis ungefähr zur Mitte des Gesprächs. Aber auch deswegen, das haben wir im Vorgespräch gar nicht gesprochen, schaue mir gerade die Masterclasses mit Roxane Gay an.
Ah, okay.
Und es war ein Hinweis von Alice, Alice Hasters, und die das anschaut. Und das ist einfach mega empowernd. Und ich habe ganz oft auch an dich gedacht bei dem Schauen. Und ja, also weil es auch darum geht, um Schreiben für Social Change. Und deswegen bin ich da auch gerade so.
Oh, das ist ein Tipp. Okay.
Ja, unbedingt. Also das kann ich so krass empfehlen, vor allen Dingen schwarzen Menschen. Aber lass uns, bevor wir nach vorne gehen, einen Blick zurückwerfen. Wir haben vorhin überlegt, wann wir uns kennengelernt haben. Was ist da rausgekommen? Wir wissen es nicht mehr genau.
We have always known each other.
Ja, irgendwie schon. Also ich muss so um die 2011, 12 oder so gewesen sein, dass ich zumindest bei dir zu Besuch war. Aber damit ich bei dir zu Besuch bin, muss ja eine Einladung, also müssen wir uns ja vorher gekannt haben. Ich werde ja nicht einfach an deiner Tür klingeln. Und ich meine, dass wir uns da auch schon besser kannten.
Ja.
Weil sonst wäre es ja weird. I don't know. Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Aber unsere Kinder kennen sich.
Auch schon lange.
Ja.
Ja.
Auch vielleicht wissen sie es.
Stimmt, die können
die fragen.
Ja. Sowohl die Großen als auch die Kleinen kennen sich. Ja gut, also ich kann auch gut mit dieser Antwort leben, dass wir uns schon immer kannten. Das wärmt mein Herz. Finde ich auch schön. Du kennst auf jeden Fall auch Steven schon. Steven kennst du schon viel länger als mich.
Ja, ja.
Und da ist noch eine Schleife.
Ja, Steven ist mein Cousin eigentlich.
Ja, genau.
So nennen wir uns,
weil
Steven genau den gleichen Namen hat wie mein Lieblingscousin in Ghana. Und als ich damals Steven Lawson in Germany kennengelernt habe, ich so, oh, nein! Und ich habe versucht, also diese Verbindung, was ich zu Steven Lawson in Ghana spüre, und dann diese andere Verbindung, was ich zu Steven Lawson in Germany spüre, habe ich versucht, na, ich habe die connected auf Facebook, so guckt. Die waren nicht so begeistert, aber naja.
Aber bei dir, die Verbindung läuft halt zwangsläufig über dich.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist die Verbindung so. Und das ist auch schön. Ja, lass uns am besten noch einen Schritt weiter zurückgehen, und ich stelle die klassische Frage. Die klassische Du-Podcast-Frage, der am Anfang war das Wort. Und inwiefern wurde in deiner Herkunftsfamilie oder deiner Kindheit Rassismus thematisiert, wenn überhaupt? Und gab es Strategien, die du entweder selber entwickelt hast oder die du mitbekommen hast durch die Menschen um dich rum?
diese Frage ist so berührend. Immer wenn ich höre, wie die anderen Schwestern geantwortet haben, kriege ich Gänsehaut, weil ich weiß, dass ich oft gehört habe, dass die Eltern ihren Kindern geglaubt haben. Mhm. Und das finde ich so stark. Und also möchte ich sagen, alle Eltern, die ihre Kinder glauben, so danke, weil es ist so wichtig. Bei mir, bei uns war das anders. Ich habe das Gefühl, rückblickend, dass meine Eltern auf jeden Fall Rassismus erlebt haben. Krasseren Rassismus auch, so im Berufsleben und in der Öffentlichkeit, im Alltag so. Das glaube ich sofort. Und ich weiß es auch, weil es manchmal Gespräche gab mit anderen Erwachsenen, als die Kinder schliefen oder, keine Ahnung, Fernsehen geguckt. Ne? Aber ich habe irgendwas aufgeschnappt, krasse Vokabeln fielen so. Und einmal, als ich in Hannover war, ich bin, als ich 18 Jahre alt war, nach Hannover gezogen für ein Jahr, um Au-pair-Aufenthalt zu machen. Und da habe ich ein bisschen mit meinem Vater telefoniert, so wöchentlich haben wir telefoniert. Und eigentlich mein Vater und ich, wir reden nicht so viel. Mein Vater hat nicht so viele Worte, also er sagt nicht so viel. Aber auf einmal haben wir angefangen, wöchentlich zu telefonieren. Das war eine schöne Erfahrung. So. Und dann habe ich irgendwo aufgeschnappt, er hat einen Brief an eine Verwandte geschrieben und gesagt, Sharon erlebt das in Deutschland, was ich auch erlebt habe in London damals. Das hat er mir nicht gesagt, aber das hat er irgendwie... Wow. Das war so, wow. Ja, aber meine Eltern haben Rassismus nicht thematisiert vor uns. Mhm. Das war kein Thema. Und nicht, ich glaube nicht, weil es nicht existierte, sondern es war so allgegenwärtig. Es war so präsent, dass es kein Thema war. Es war so, ja klar. Mhm. Und was macht ihr damit? Also nicht mal das wurde ausgesprochen. Und es war so eingebaut in unserem Selbstverständnis, dass wir A, nicht zu England gehören, wir sind nur vorübergehend in England, wir sind nur BesucherInnen oder so, wir werden irgendwann zurückgehen. Mhm. Meine Geschwister und ich sind in London geboren, aber ja, es war klar, dass wir nur BesucherInnen waren und wir werden irgendwann nach Hause gehen. Die haben eben gesagt, we're going home. Also wenn ich mir überlege, dass sie sich seit 30 Jahren erzählen, we're going home.
Ja.
Hat was Religiöses, ehrlich gesagt.
Ja, es wirkt, ja.
Es hat dieses, das richtige Leben kommt dann.
Okay, you know? ja, ich hatte eher so dieses Gefühl von, das ist wie so ein Schutz. Also so, because we're going home. Also ja. Ich kenne das aus kurzen Auslandsaufenthalten, dass man so weiß, ich gehe gar nicht so tief hier rein, ich committe mich gar nicht so, weil I'm going home.
Genau,
aber, ja.
Genau. Ja. So, das war ganz tief in mir drin, dass ich wusste, dass ich schwarz bin, aber nicht mit diesem Vokabeln, sondern ich wusste, ich gehöre nicht dazu, ich werde als minderwertig angesehen, ich werde so entsprechend behandelt. Und ich weiß noch, dass ich so ein Selbstverständnis hatte, ich kann das nicht anders beschreiben, also ich war außerirdisch. Ich gehörte nicht hierher, also, ne? Und das war total klar, also wie Menschen mit mir umgegangen sind in der Schule, die waren nicht mal fies. Mhm. Die waren nicht, also es gab das auch, so Name-Calling und so, aber es war einfach so, ne, wir waren einfach, wir gehörten nicht zusammen. Es war eine Art Segregation, ohne dieses Wort gehabt zu haben. Und so bin ich aufgewachsen und das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ja. Ne? Und ich konnte mit meinen Eltern nicht darüber reden, weil es gab keine Wörter dafür, ja. Ich überlege, ob ich mit meinen Geschwistern, also ich habe das in Erinnerung, dass meine Geschwister das anders erlebt haben. Also ich war in einem Jahrgang und ich war auf jeden Fall das einzige schwarze Mädchen, ich glaube sogar in der ganzen Schule, aber auf jeden Fall in meinem Jahrgang, ja. Mhm. Das ist komisch, wenn man bedenkt, dass ich in London aufgewachsen bin.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber meine Eltern haben extra den Ort gewählt, wo am wenigsten schwarzen Leute, ne? Die haben diesen Rassismus internalisiert gehabt.
Ja.
Und es ging darum, irgendwo ganz weiß zu wohnen, middle class, so gut wie es geht und good education und so weiter. Und so.
Ja.
Deswegen war das alles so, und ja, wir haben versucht, uns reinzupassen, anpassen. Und meine Schwester hatte ich weiß nicht, was zwischen meine Schwester, wir sind nur ein Jahr, auseinander. Mhm. Aber als sie zur Schule gegangen ist, war es schon ein bisschen lockerer. Sie ist irgendwie anders in diesem sozialen Gefüge eingekommen. Also meine Schwester wurde zum Beispiel, habe ich in Erinnerung, als ein Mädchen angesehen, in dem man sich verlieben konnte. Ich aber nicht. Ne? Mhm. Das, ich weiß nicht warum. Das war Progression or something.
War sie auch in der gleichen Schule?
In der gleichen Schule, ja. Und mein Bruder war wieder anders. Er war ein Junge. Also ja. Ne, der hatte sehr viele positive Eigenschaften an sich. Der konnte schnell rennen, gut Sport und lustig und so weiter. Gut aussehend. Und deswegen hatte er das wieder anders. Ja. Es war sehr interessant, unsere unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, und Strategien. Ich glaube, damals war es für mich so, ja, Augen zu und durch so ein bisschen. You know?
Es ist interessant. Ich frage mich, ob das bei dir ähnlich ist oder anders, weil auf eine bestimmte Art und Weise haben wir ja beide auch Worte als, natürlich Wort, aber es gibt ja Menschen, die wählen die Musik als Ausdrucksform und andere. Und wir haben beide die Worte gewählt, ob jetzt in Workshops oder in Büchern und so. Und ich war aber zum Beispiel ein Kind früher, das hat nie gesprochen zu diesen Themen. Also ich habe dissoziiert. Ich bin so, wenn irgendwas war, bin ich wie, ja, ich bin aus mir rausgetreten, habe gewartet, bis es vorbei ist und versucht, mich so klein und unscheinbar zu machen, wie es geht. Und das ist interessant, weil man das eigentlich gar nicht dann erwarten würde. Aber ich kenne das auch im Erzählen von anderen schwarzen AutorInnen. Maya Angelou zum Beispiel, die sagt, sie hat lange nicht gesprochen. Ja. Und dann, aber war das Wort, also als sie anfing, hat sie nicht mehr aufgehört. Und
stimmt. Ja, das habe ich auch gesehen, diese Dokumentation über ein. Also ich habe, ich war schüchtern. Ich fand es schwer. Ich weiß noch, dass ich keine Meinung hatte. Das weiß ich noch. Dass ich es schwer fand zu sagen, ich mag das oder das ist mein Lieblings. Well, ne? Ich war immer auf der Suche, was mögen die anderen? Ach, das mag ich auch. Ja.
Ja.
Und ich erinnere mich genau an den Moment. Es gab ja eine Popgruppe, die hieß Wham. Weißt du?
Ja.
George Michael und Andrew so. And I was like, yeah, Wham. Wham were awesome. Alle liebten Wham. Das war ungefährlich, Wham zu mögen. Aber es gab einen Moment, wo jemand gesagt hat, oh, ich mag George Michael am besten. Und ich so, ja, ich mag George Michael auch. George Michael ist super. Und dann sagt jemand, ja, ich mag, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Andrew. Ich war total confused. In meinem Kopf passte das nicht. Also, wenn eine Person George Michael toll findet, dann finden wir doch alle George Michael. So, ne? Und die ja. Möglichkeit, dass zwei Menschen zwei unterschiedliche, das hat mich total, was mind blowing, ehrlich. Ja. Und das hat mich total beschäftigt, weil ich weiß auch nicht, warum ich so confused war, weil es war so, dass ich sowieso, ich hatte ein Elternhaus, streng religiös, ne? Meine Eltern super streng, bisschen zu körperlich, ne? Streng und dann in der Schule war das, ne? Ich weiß nicht, ob die Leute da sich für Religion interessiert hätten überhaupt oder wenn ja. Also ich habe das irgendwie, dieses Spagat hingekriegt. Aber ich muss das so gemacht haben, dass zu Hause ich einfach diesen anderen Teil ausgeschaltet habe, was vor der Haustür war.
Ja.
Und dann, wenn ich draußen war, habe ich meinen Ghana-Eltern vergessen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. So als, ja, so keine Ahnung.
Ding.
Ja. Oh, aber wow. Ja, das war, ich weiß, dass ich mich oft sehr zurückgehalten habe und habe erstmal abgewartet zu hören, was die anderen denken, damit ich mich sicher, ne? Also ich wollte mich sicher fühlen, wenn ich überhaupt was sage. Das weiß ich, ja.
Mir fällt da das Wort Survival ein. Also ich bin manchmal auch vorsichtig mit diesen großen Worten, aber es ist eine Form von Survival. Mhm. Weil ich tatsächlich, habe ich mit Trina Roach gearbeitet, so eine Coach auch.
Ich kenne Trina, ja.
Genau, und da hatten wir einen Punkt und das knüpft total an das, was du jetzt erzählt hast, an, dass ich sage, dass ich so oft bis heute mich in Räumen, also ich komme in den Raum und scanne, was braucht dieser Raum?
Ja. Yeah.
Bevor ich scanne, was brauche ich in diesem Raum?
Ja. Yeah.
Und dass das zurückgeht auf Kindheitserinnerungen, wo, und wir haben dann so ein inneres Mantra, this is my playground now. Ich kann damit sehr viel anfangen, mit dieser Strategie, die vielleicht ja nicht bewusst gewählt ist, aber das, ja, eine Survival-Strategie ist auch.
Ja.
Zu schauen.
Also es ist auch so, dass ich bin so aufgewachsen, dass ich hatte zu hören, ne? In allen Sinnen des Wortes. Ich hatte zu hören und es war nicht interessant, was ich dachte, ne? Weil das Leben ist hart, es gilt zu arbeiten, ganz, ne? Alles Hausaufgaben zu machen und Hausarbeit zu machen und so weiter und so fort. Und das, was ich darüber dachte, war nicht interessant. Und meine Eltern waren so, ich glaube, die haben gedacht, nur so werde ich bestehen können in der Welt. Ich glaube, das war der Gedanke dahinter. Und deswegen war ich auf einmal in einer Situation, wo es im formelle Education, also Ausbildung, nee, nicht Ausbildung, wie heißt es, mit Abitur und dann irgendwann Studium und so. Ich war irgendwann sehr überfordert mit diesem, nee, meine Meinung zählt. Also, what? Wie, meine Meinung zählt? Ja.
Und dann eine zu formieren auch. Mhm. Das ist auch Arbeit.
Und erst war ich natürlich, ich sage natürlich, aber ich möchte das auch unterschreiben. Es war nicht so, dass ich sofort wusste, keine Ahnung, die richtige politische Begriffe und so weiter. Ich war eher so auf, honestly, ich möchte keine Leute beleidigen, aber ich empfinde dasselbe so, dass ich eher so auf Bild-Zeitung-Niveau war lange Zeit. Ne? Also es gibt eine Zeitung in England, The Sun. Wenn wir Zeitung gelesen haben zu Hause, das war so, ne, so eine Boulevard-Zeitung. Diese, also wir haben so die Soap Operas geguckt, was EastEnders und so. In Deutschland wäre das Lindenstraße, nehme ich an. Also so.
Ja, also so, Lindenstraße, genau, haben wir auch geguckt.
Das war meine, ne, und das waren die Sachen, die ich dann gut fand, weil alle das gut fanden. Voll. Und das war auch meine politische Niveau. Und ich kann mich erinnern, dass ich manchmal so ganz schräge Sachen gesagt habe zum Thema Rassismus. Boah, wenn ich mich jetzt kennen würde. Terrible. So, ja, das war ein langer, langer Prozess von dort bis hierhin.
Ja. Oh, danke, dass du das teilst. Das ist. Ich hänge da immer noch rein. Ich will weiter. Es gibt so viele Sachen, über die wir sprechen wollen, aber ich hänge auch an diesem einen Punkt, diese Erfahrung von First Immigrant Parents, die quasi dann. Also, das ist so eine Strategie, von der du erzählst: dieses, okay, wir sind jetzt hier und. Education ist das, was zählt, sei doppelt so gut, ne? Also und auch no whining über die kleinen Sachen, weil es gibt große strukturelle Dinge und, ne?
Achso, das hast du erlebt? Ha, wenn du wusstest, was ich erlebt habe, so, ne?
Ja, und dass es auch eine Kollektiverfahrung ist und auch dann eine Differenz gibt zwischen der ersten Generation und dann die zweite Generation oder die dritte, die dann mit diesen Strategien teilweise was anfangen können, aber doch dann eben anders, andere Strategien und, ne, nochmal mehr dieses nicht, wir gehen nach Hause, sondern wir sind jetzt, where are we going? Das ist unser Zuhause und wir müssen doch hier, also, wo das nicht mehr funktioniert, dieses, wir gehen nach Hause.
Aber dieses, wir gehen nach Hause, hat auch nicht funktioniert. Nee. Das war auch eine Illusion und, oder vielleicht war es notwendig, um überhaupt das Ganze zu überstehen. Ja. Das ist, aber es war, also ich fand es irgendwann sehr ärgerlich, dass meine Eltern sich nicht mit dem auseinandergesetzt haben, was mit den Kindern passiert. Was ist mit den Kindern in der Hinsicht, dass es irgendwann total deutlich wurde, dass wir Kindern nicht nach Ghana zurück in Anführungsstrichen gehen. Also zum Beispiel meine Eltern haben mit uns, den Kindern, die haben ihre erste Sprache nicht gesprochen. Mhm. Das heißt, in Ghana, wir waren mehrmals in Ghana zu Besuch, wir haben immer nicht direkt mit den Großeltern, ich habe nicht mit meinen Großeltern gesprochen, weil meine Großeltern kein Englisch konnten, ich konnte kein Ghana und dann saßen wir, dann haben wir einander angeglotzt.
Und das kenne ich. Ja.
Was soll das? Wie kann das dann ein Zuhause sein? Und ich glaube, das ist etwas, wo, wenn ich darüber nachdenke, werde ich wütend, weil das war nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ja.
Ja, aber mein Vater, der ist ja mit, da war ich 4 oder so, dann ist der zurückgegangen worden nach Tansania. Und ich glaube, bei ihm ist es so, der ist halt auf dieser Platte hängen geblieben. Also der ist auf einer bestimmten Platte hängen geblieben, weil immer, wenn wir uns sehen und wir haben schon eine Beziehung und ich spreche natürlich auch kein, also mein Swahili ist super basic, aber meine Großeltern haben noch eine andere Sprache gesprochen, Kindali, die konnte ich überhaupt nicht. Also ich habe auch mit meiner Großmutter, es war schön, aber wir haben uns angeguckt und sie hat was gesagt und ich habe was gesagt und es war so, Und ich hätte mir so sehr gewünscht, diese vielen, ihre Geschichten zu hören und was sie erzählt hat. Aber mein Vater ist immer auf dieser Schiene, you're my queen of Africa. Which is so confusing to me. Also, und er ist immer nur auf dieser Schiene, okay, jetzt, I carried you on my back und Punkt. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erzähle, aber jedenfalls gab es da auch nie.
Er hat nicht gesehen, wo du bist.
Überhaupt nicht. Also bis heute, er ist super stolz auf das, was ich mache, was er so hört und so. Aber es gibt so einen riesen Disconnect zwischen dem.
Ja. Yeah.
Was war und was in seinem Gehirn war. Aber anyhow, du hast ja schon angefangen, also dass du gesagt hast, es ist ein langer Weg von da bis hierher. Und ich fände es wahnsinnig spannend zu hören, ob es so, also von ein oder zwei Meilensteinen, sage ich jetzt mal so ein komisches Wort, oder also Umbruchsmomente, große Momente, in denen du angefangen hast, Worte zu finden für das, was du erlebst und vielleicht dann auch dich bewusst entschieden hast, aktivistisch zu arbeiten. Das sind ja zwei verschiedene Prozesse. Das eine passiert ja vor dem anderen, aber was so deine Politisierung eingeleitet hat.
Okay, also das mit dem Schreiben, das fing relativ früh an. Ich habe ja nicht mit anderen Menschen gesprochen und ich habe Sachen aufgeschrieben. Ich habe kleine Sachen, Gedichten, Kurzgeschichten, Lieder. Ich wollte ja Sängerin werden. Ich wollte auch Schauspielerin werden.
Oh, wie schön.
Ja, es kurz.
Kann
es,
alles noch passieren.
Kurz im Moment dachte ich, das schaffe ich. Und dann, of course, habe ich irgendwann gesehen, es gibt sehr wenige schwarze Frauen im Fernsehen. Damals gab es, ich glaube, gar keine. Und dann habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich nicht so schnell klappen. Ich schreibe meine eigenen Filme und setze mich in der Hauptrolle.
Aha, bam.
So war das. Ich habe alles Mögliche versucht, ne? Schriftlich. ja, das war auch, also ich habe sowieso gelesen und ich habe Literatur geliebt. Mhm. Ich habe damals viel mehr gelesen, als ich jetzt lese tatsächlich. Und die Möglichkeit, irgendwie einzutauchen in eine Geschichte und total sich zu verlieren und eine Person zu folgen mit der Troubles und so, das habe ich geliebt. Aber es war selten, dass ich eine Geschichte, also mir fällt jetzt spontan nur eine Geschichte ein, wo es ein schwarzes Mädchen gab. Mhm. Und das war eine Geschichte, die in den USA abspielt. Mhm. Und es ist so eine krasse Geschichte auch. Diese Geschichte heißt Roll of Thunder, Hear My Cry von Mildred D. Taylor. Kennst du dieses Buch?
Nee.
Mhm. Total schön geschrieben. Es gehört immer noch zu einem meiner Lieblingsbüchern. Auf Deutsch heißt es Donnergrollen. Hör mein Schreien oder so.
Mhm. Der Titel sagt mir irgendwas, aber ich habe es noch nicht gelesen.
Und ich liebe das Buch, aber es ist eine krasse Geschichte, dass am Ende wird jemand, ach, never mind, I won't tell you what happens at the end. Aber das ist eine krasse Geschichte und mir haben Geschichten gefehlt, wo dass es nicht um eine extrem krasse Sache, eine krasse Gewalterfahrung oder so, aber die alltäglichen Struggles von schwarzen Menschen, also ich sage die alltäglichen, also die Struggles, die ich erlebt habe als Mädchen in London, das gab es nicht. Also alle Kinder in der Literatur waren weiß. Und irgendwann, als ich studiert habe, ne, das Gleiche im Big sozusagen. Mhm. Das war die eine Sache. Die andere Sache war, dass ich sehr oft in Deutschland war. Also ich weiß es nicht genau, warum Deutschland, das kann ich nicht sagen. Ich nehme an, irgendwo in meiner Vergangenheit gibt es deutsche Vorfahren, die mich immer gerufen haben.
Die rufen dich ja genau.
Come home. Also die werden das auf Deutsch sagen.
Komm nach Hause.
Komm nach Hause, Kind. I don't know.
Yeah.
Auf jeden Fall, ich habe angefangen, Deutsch zu lernen in der Schule und dann habe ich irgendwann A-Levels, also Niveau von deutscher Abitur gemacht. Mhm. Und dann habe ich mein Auslandsjahr in Hannover gemacht. Und dann irgendwann habe ich nochmal ein Auslandsjahr, also ich habe Deutschstudium angefangen, und dann habe ich nochmal ein Auslandsjahr in Berlin gemacht. Das war 95, 96. Quatsch, 94, 95. Mhm. Das war das Jahr. That was the big Wendepunkt in meinem Leben, weil ich bin tatsächlich die Straße runtergelaufen. Ich war, I was walking down the street. Und dann habe ich ein Poster gesehen, Black History Month 95, you know? Black History Month Berlin. Mhm. Also, was ist denn das? Black and History in the same sentence. Was? Schwarze Geschichte? Was soll das? Soll das werden, so? Aber ich wusste, das ist irgendwas für mich. Also ich war so, hä, was? Ich war total perplex, aber ich dachte, da gehe ich hin. Mhm. Ja, und ich bin hingegangen. Das war, glaube ich, die Eröffnungsnacht von dem Black History Month 95 in Berlin. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber irgendwo in Kreuzberg. Mhm. Ja, und dann habe ich viele Menschen aus der ISD kennengelernt und I was blown away. Also es war eine Offenbarung. Also wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich Schwarzsein ausschließlich mit was Negatives verbunden, ausschließlich mit irgendwas, was wir tilgen müssen. Ist das das Wort? Also irgendwie kompensieren?
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Also möglichst nicht darauf hinweisen, okay, man sieht das zwar, dass ich schwarz bin, aber ich kann auch das und das machen. Ich bin ganz gut und so. So ja, ganz schlimm. Und dass eine Gruppe von Menschen zusammengekommen sind und gesagt, wir sind schwarz und wir sind auch noch stolz drauf.
Mm-hmm. Oh my God.
So, what? Und ja, da bin ich dahin, da habe ich Literatur, ich glaube, da war das erste Mal, dass ich von, I don't know, W.B. Du Bois, Langston Hughes, das sind jetzt US-amerikanische Bezüge, aber ich habe so viel gelernt in diesem einen Jahr. Es hat mich total, also mein Blick hat sich total verändert auf die Welt. Ich habe so ganz neue Sachen gesehen und verstanden, Zusammenhänge erkannt. Es war, also ich benenne das auch Black Coming Out, das war das Jahr.
Mhm. Ja. Ja.
Und ich bin dann zurückgegangen nach London. Was habe ich gemacht? Ja, ich war eigentlich im Studium, genau. Ich musste dann ein Jahr noch ein Jahr Pause machen, weil ich in Berlin schwanger geworden war, und dann habe ich so ein Babyjahr gemacht. Aber ja, ich war dann, als ich mein letztes Jahr im Studium abgeschlossen habe, war ich dann natürlich Teil von der Afro-Caribbean Society und ich war total politisch. Ich wollte auch Sachen mein Studium war German and Management Studies, also Germanistik und Betriebswirtschaftslehre so ungefähr. Und dann habe ich irgendwie gesucht nach, ne, wieso sehe ich nichts in meinem Germanistikstudium von schwarzen Menschen? Was ist das? Es gibt eine Figur, wie heißt der nochmal? Ferifez. Kennst du Ferifez?
Nee.
Bestimmt nicht. Also, es gibt einen Ferifez. Ferifez is your long-lost black German brother.
Oh mein Gott.
Ja, es gibt einen, nee, wir wissen nicht.
Also jetzt hier im Podcast von dir.
Ach so.
Erzähl mir von ihm.
Ferifez ist der Halbbruder von Parzival. Ah. Parzival kennen alle. Und Ferifez wird irgendwie beschrieben, ich habe jetzt vergessen.
Ach doch, meine Oma heißt dann nicht Ferifez?
Oh, das kann sein. Ferifez, vielleicht sage ich das falsch. Ja, ja, ja. Er ist.
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube,
der ist gecheckt. Ja, und das ist die afrodeutsche Person in der gesamten Germanistikstudium, die ich kennengelernt habe.
Weil meine Oma, als meine Mutter schwanger war mit mir, einen Traum hatte, dass ich aussehen
Oh my goodness.
Yes, und daher kenne ich diesen Namen. Das ist diese Geschichte, die es in meiner Familie immer wieder gibt. Ich meine, ich hoffe, ich erzähle es nicht falsch, aber ich glaube, sie hatte so einen Traum und hat von diesem Pyrophys oder Pyrophys, genau, der das ist, aber ich wusste nicht oder ich habe mich ehrlich gesagt nie so damit beschäftigt. Wer ist das?
Wer ist das? Ich glaube, der ist ganz nett. Also ich glaube, in der Geschichte macht er nichts Doofes oder so. Aber und ich meine, dass der Autor diese Figur eingesetzt hat als ein Positiv, ne? Das ist ein Positiv, ein bisschen wie diese
Schuppe-Peter.
Ja, der ist schwarz, zwar schwarz, aber macht euch nicht über ihn lustig, so genau, ungefähr.
Genau, ja, ja, doch.
Aber ist krass. Like, ich war so, aber es gab Maya Yim. Also ich habe irgendwie gedacht, was ist das? Wieso wird dieses Studium so krass weiß gehalten? Ja. Wozu ist das gut? Also das ist eine Frage, die ich hatte. Also ich bringe diese zwei Sachen zusammen, dass ich geschrieben habe, dass ich irgendwie mich in eine deutsche Sprache bewegt habe damals und dass ich mein Black Coming Out hier hatte. Und so kam das irgendwie, dass diese Themen sich mehr und mehr vermengt haben. Ich habe, ich bin dann wieder in Deutschland gewesen, 98, 99 für ein Jahr und dann letztendlich 2006 sind wir hier endgültig gezogen. Und 2006.
Und war das für dich auch emotional? Also ich frage insofern, also hast du so ein Tabula Rasa gemacht und zurückgeschaut? Weil dieses Coming Out ist ja, also es eröffnet ja ganz viele Räume und ganz viele Orte, aber es, also dieses Zurückschauen hat auch, also bei mir auf jeden Fall so eine Bitterkeit auch hervorgerufen, beziehungsweise habe ich mein vorher ich und auch die Menschen vorher in meinem Leben kritischer beleuchtet. Und es gab eine Phase, wo ich einfach, ich war super angry. Ich war super frustriert und angry und ja, so, weil natürlich erstens nicht alle mitkommen.
Ja, ist true.
Ja, und wenn man so zurückblickt, deswegen fand ich das so ein bittersweet Moment, weißt du?
Ich erinnere mich nicht an Wut. Ich glaube, ich war noch verhaftet in diesem Idee von, ja, wenn alle die gleiche Information haben, dann werden alle die gleiche Meinung haben. Mhm. Also es fehlt denen nur an Information, you know?
Okay.
Und dann habe ich viel
das
versucht.
Das ist nicht so, Sharon? Ja. Ist das nicht so?
I think it might not be true anymore. So langsam, so letzte Woche ist es bei mir angekommen.
Nee, bei mir, ja, well.
Das ist nicht, ich glaube, so. Ich war nicht wütend, aber ich dachte, oh, jetzt habe ich, endlich habe ich das verstanden. Mhm. Ich erzähle schnell mal. Und es ist, ja, langsam merkte ich, okay, nicht alle Leute sind begeistert von dieser Sicht der Welt.
Ja.
Also in meiner Familie ist das nicht so angekommen. Also ich konnte das nicht mit ihnen teilen zumindest. Ja.
Ja.
Es führte zu ein bisschen eine Vereinsamung in a way, ja, oder eine Entfremdung vielleicht, ja.
Ja, ja.
Werbung. Was ist eine gute deutsche Übersetzung für das englische Wort Race? Rasse ist es sicherlich nicht. Genau mit solchen Fragen über die Übersetzung von politisch aufgeladenen Begriffen setzt sich das Projekt Macht Sprache von Pokolit auseinander. Pokolit ist eine Plattform für postkoloniale Literatur, die ihr unter www.pokolit.com findet. Pokolits Projekt Macht Sprache wird vom Berliner Senat gefördert. Macht Sprache wird eine Web-App, mit der gute und schlechte Übersetzungsbeispiele politisch sensibler Begriffe gesammelt, sortiert, diskutiert und bewertet werden. Im Sommer ergänzen ExpertInnen in einer Reihe von Online-Veranstaltungen Macht Sprache mit ihrem Input. Ende 2021 entsteht aus der ganzen Arbeit ein frei zugängliches Tool, das Kulturschaffende unterstützt, sensible Übersetzungen in ihrer Arbeit zu verwenden. Ihr könnt ab sofort auf www.machtsprache.de mitdiskutieren, gute und schlechte Übersetzungsbeispiele aus Filmen und Büchern eintragen, euer Wissen teilen und vielleicht auch Neues lernen.
Wir haben ja eine Gruppe, wo Menschen Fragen stellen können per Sprachnachricht und wir haben eine Frage für dich, liebe Sharon. Die spiele ich jetzt einmal ab und dann, genau.
Hallo liebe Tupoka, hallo liebe Sharon, ich bin die Tiffany und zuerst mal möchte ich sagen, dass ich diesen Podcast wirklich so sehr liebe. Der hat mir vor allem im letzten Jahr total viel gegeben und ich war echt so froh, darauf gestoßen zu sein, weil das hat eine ganze Kettenreaktion ausgelöst, kann man sagen. Das war so plötzlich der Ort oder das waren die Momente, in denen ich da saß oder auch am Spazieren war und mich andauernd erwischt habe, wie ich entweder auch teilweise laut gesagt habe, ja, genau das. Dafür hatte ich keine Worte oder so nennt man das also oder ich bin also wirklich nicht verrückt. Das ist wirklich passiert und diese Gefühle darf ich wirklich zulassen. Also er hat mir sehr viel Kraft gegeben und hat mir auch den Anstoß und den Push gegeben, den ich gebraucht habe, um endlich meinen Podcast zu starten tatsächlich. Damit habe ich schon lange gespielt mit dem Gedanken und ja, vielen Dank dafür erstmal. Und ich freue mich auf alle weiteren Gespräche und werde mir jedes einzelne auch gerne zweimal anhören. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Sharon leider vorher nicht kannte, was einfach auch daran liegt, dass ich seit letztem Jahr erst wirklich meine Augen dahingehend geöffnet habe und aber dankbar bin, zum Beispiel durch To Podcast immer wieder neue, tolle, starke Frauen kennenzulernen. Deshalb danke auch dafür. Und ich habe mir ein paar Sachen von dir angeschaut und war sofort begeistert und freue mich dementsprechend auch auf dieses Gespräch. Ich habe mir ein Interview angeschaut von 2017 war das, glaube ich. Und da hast du, Sharon, gesagt, dass du im Jahre 2006 das Gefühl hattest, Deutschland hätte sich irgendwie gefunden und man hat sich willkommen gefühlt, so nach dem Motto, ja, kommt alle her, hier ist es toll und ihr seid hier willkommen. Wie siehst du das heute? Wie empfindest du die Stimmung heute für dich persönlich? Und in diesem Interview hast du auch davon gesprochen, dass du Probleme damit hattest, eine Zugehörigkeit irgendwo zu empfinden, dass du in Ghana das Gefühl hattest, nicht zu Hause zu sein, in London oder England allgemein auch nicht. Aber du hast gesagt, du hattest dein Zugehörigkeitsgefühl verändert und umgelenkt. Wie genau hast du das gemeint, beziehungsweise was hast du getan und wie geht es dir heute damit? Was wären deine Tipps? Denn das ist etwas, damit struggle ich noch heute und immer noch. Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ganz liebe Grüße.
Oh,
Schöne Frage.
Danke, Tiffany, für diese echt spannende Fragen. Ich habe zwei Fragen gehört.
Ja,
und
ich auch.
Ich bin super dankbar für die erste Frage, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe ja erzählt, dass ich nicht immer da war, politisch, wo ich da bin. Und das ist ein Beweis davon. Das ist, ich erinnere mich genau an diesem Interview. Und ich erinnere mich, das gesagt zu haben. Und ich meinte das auch so, dass in 2006, als ich nach Deutschland gekommen bin, diesmal um zu bleiben mit den Kindern, das war genau zu der Zeit vom WM.
Ah,
und
ja.
Es war Sommer.
Ja.
Und
ja.
Alles hat gestrahlt. Ne, es war ja. Wie Glitzer überall. Und ich hoffe, ja, hat Deutschland gewonnen? Es hat nicht gewonnen, aber es war auf jeden Fall... Diese Mannschaft hat total toll gespielt und alle haben sich
alle
gefreut, lagen sich in den Armen.
Und
meine Kinder waren noch Deutschlandfans. Ich sage noch, weil in Großbritannien waren sie Deutschlandfans, in Deutschland waren sie Ghana-Fans und so weiter. Ne? Es hat sich immer gewandelt, je nach Kontext. So. Und also sie kommen hier an und hatten ne, Deutschland. Und ich wollte, ehrlich gesagt, wann war es, 2006, wollte ich eigentlich nicht nach Deutschland ziehen. Das war eher so eine Notlösung.
Mhm.
Ich hatte das Gefühl, ich hatte so eine Hassliebe zu Berlin. Und ich fühlte mich so hier so, okay, wenn es sein muss, ich bin dann hier. Und kam dann an und alles hat gestrahlt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich habe in diesem Interview gesagt, es war, als hätte ganz Deutschland gefeiert, dass wir hierher kommen. So.
Wow.
Und dann, Jahre später, merke ich, dass das eigentlich ein sehr problematischer Blick auf die Verhältnisse waren.
Mhm.
Und vor allem muss ich hier an der Stelle Max Czolek erwähnen, weil er redet genauso von dieser Zeit, also nicht genauso, er redet über diese genaue Zeit, aber ganz anders, als ich das in diesem Interview gemacht habe. Und er erzählt, wie problematisch er das findet und damals fand, dass dieses, na, oh, endlich dürfen wir feiern, dass genau. wir deutsch sind.
Ja,
ne?
Das war das.
Ja, wir müssen jetzt uns nicht mehr mit der Vergangenheit auseinandersetzen.
Wir können die Flagge zeigen
ja, genau. und so. Und das hatte ich überhaupt nicht auf den Schirm. Mhm. Ich kam dazu als eine Person, die halt Deutschland aus, sozusagen aus der Ferne kannte. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich von meinen Teenie Years ongoing, es war immer so, dass die Menschen, die ich aus Deutschland kannte, eher so zurückhaltend waren mit mhm. diesem Deutschsein und mhm. nur eher nicht, also Leute, die Flagge zeigen, sind eher problematisch und so. Und deswegen, als ich dann das erlebt habe in 2006, habe ich gedacht, oh, was Tolles ist passiert.
Ja. Ja.
Und jetzt mit meinem Wissen und vor allem, ich bin sehr Max Czollek sehr dankbar, aber viele verschiedene Leute mhm. haben das gesagt, weiß ich, dass das einfach, es war eher so eine Einleitung von einer sehr problematischen Entwicklung. Also, was ich gemerkt habe, auch nachdem ich dieses Interview gegeben habe und ich habe jetzt mehr und mehr Zeit in dem Deutsch-Mainstream-German-Literature-Bereich, ich merke mehr und mehr, okay, es gibt doch Tendenzen, die eher problematisch sind und ich kann sagen, persönlich, ich, wie soll ich das sagen? Es klingt sehr drastisch, aber es ist auch so, dass ich mich wirklich wenig außerhalb meinen Safe Space bewege. Mhm. Also ich arbeite von zu Hause. Ich kann, wenn ich will, den ganzen Tag einfach in meiner Wohnung sein oder in mein Homeoffice und niemand sehen, außer meinen Kindern. Und es geht mir blendend. Mhm. Also ich muss mhm. nicht rausgehen. Und das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich diese Erfahrungen von geothert zu werden nicht tagtäglich mir reinziehen möchte, wenn ich ja. das nicht muss. Also ja. wenn ich unterwegs bin als Mutter vom Schulkind und ich muss in die Schule gehen, ich muss in den Elternabend gehen, dann habe ich einen Panzer an. Ne?
Ja.
Und
ja.
ich muss mich wappnen, wirklich.
Genau.
Ja. Ich bin, es ist ein Privileg, es ist ein Glück, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dass ich nicht mehr auf Hartz IV beziehe. Ich muss mich nicht mehr mit Menschen in Büros rumschlagen, mhm. die mich teilweise sehr, sehr fragwürdig behandelt haben, mit mir sehr herablassend gesprochen mhm. haben. So, das alles ziehe ich mir nicht mehr rein. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind eher Leute, die Literatur schätzen.
Ja, die uplifting und, sind ja. vielleicht auch. Ja.
Oder halt Community-Menschen.
Ja.
So habe ich mir, um auf die zweite Frage zu kommen, dieses Gefühl von Zugehörigsein, das ist eigentlich nicht wirklich ortsgebunden. Ich würde das jetzt ein bisschen revidieren, was ich damals gesagt habe, dass ich mich nicht in Ghana zugehörig fühle oder in Großbritannien. Das stimmt, aber das hat auch damit zu tun, wie ich das selber gestalte, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Ich habe sehr viel in der Hand
ja.
und ich habe mir ein Zugehörigkeitsgefühl zu Germany aufgebaut. Das hat, bitte nicht falsch verstehen, nichts mit der Nation zu tun. Mhm. Ich rede jetzt nicht mit einer Fahne im Gesicht rum oder so. Es hat mit den Menschen zu tun, mit denen ich Zeit verbringe, mit ja, die ich liebe, die mich lieben, die meine Kinder schätzen, die meine Arbeit schätzen. Das ist das, wo ich meine Kraft ziehe.
Mhm. Ich denke dabei an diese Rede von Tai Selassie, don't ask me where I'm from, ask me where I'm local.
Mhm.
Die hat für mich ganz viel Sinn gemacht, weil sie auch da sagt, also weg von diesem Nationalzugehörigkeitsgefühl hin zu so einem lokalen, also dass man, also ich bin, sie fühlt sich zugehörig zu Orten, Menschen und auch Traditionen in diesen Orten, aber eben
richtig.
Nicht auf diese Nationalgrenzen beschränkt.
Ja.
Und ich fand das einen schönen Ansatz, den ich sehr hilfreich fand. Also
ja,
es gibt einen Ort in Mbeya, Südtansania, in dem ich mich zugehörig fühle, wo ich
ganz
Verbindungen
genau.
habe.
Und, ja.
Aber den gibt es auch in der Leipziger Südvorstadt.
Ja, ganz
und
genau.
In Kreuzberg.
Ja.
Und du warst ja dann später sogar im Vorstand von der ESD.
Ja.
Ist es zu pathetisch zu sagen, dass die ESD teilweise auch ein Zuhause abbilden kann? Ist wahr?
Ist nicht pathetisch, nee.
Nein, ne?
Es ist auf jeden Fall Teil, also
ja.
ein Zuhause finde ich ein gutes Wort, weil Zuhause für mich nicht immer ausschließlich positiv ist.
Nee,
ne?
Genau, es muss nicht jetzt.
Und das ist die leider nicht, also nicht leider. Es ist eine Organisation mit Menschen drin. Und das erfordert eine gewisse Auseinandersetzung mit anderen Personen, mit politischen Ansichten. Und das schätze ich sehr, dass die ESD das macht und sich nicht davon scheut. Und ist nicht perfekt. Das ist schwierig manchmal. Es gibt auch diskriminierungskritischen Sachen, die wir auf jeden Fall innerhalb der ESD diskutieren können, sollen, müssen, machen. Also es wird gemacht. Und dennoch ist die ESD, also was für mich sehr wichtig war bei der ESD und warum ich immer wieder nach Deutschland gekommen bin, auch immer wieder Bundestreffen besucht habe, also dieses verlängertes Wochenende einmal im Jahr, wo schwarze Menschen aus Deutschland, aus Europa zusammenkommen, in einem Jugendherberge und Programm machen, Workshops, Seminare, Partys, Kinderworkshops und so weiter. Ich fand es super wichtig, dass meine Kinder ein Verständnis von sich haben, das ganz ist. Ja. Also nicht, du bist halb das und halb das oder Viertel Ghana, so und so. Das fand ich nicht schön. Und die Vorstellung, dass meine Kinder irgendwie Großbritannien mit Schwarz verbinden, weil meine Familie in Großbritannien schwarz ist, aber die Familie, die in Deutschland weiß ist, das ist die weiße Hälfte oder was. Ich sage, nee, damit kann... Ich will nicht, dass sie so über sich dieses Selbstverständnis haben. Und deswegen war es unabdingbar, dass meine Kinder sich auch unter anderem auch als schwarze Menschen verstehen, schwarze Deutsche verstehen und dass sie sich als ganz verstehen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass ihr von euch als halb, bitte nicht.
Halb und halb, das ist schrecklich.
Weiß mich ganz.
Danke, dass du das sagst. Danke. Ja. Ich merke, dass ich jetzt mit meinem fast 41-jährigen Ich, hat das was Heilendes, wenn du das sagst. Das ist schön.
Es ist so schlimm, finde ich.
Ja. Ja.
Und ich habe nicht wirklich verstanden, wozu das gut ist. Mhm. Also selbstverständlich kommt es manchmal in wie heißt es, Nationalitätsfragen, wenn eine Person beide Pässe hat, also zwei Pässe oder drei, dann sagt man, ja, I'm half British and half German oder so. Aber ich weiß nicht, warum? Warum bist du halb? Ja. Du bist doch beides. Du bist zwei.
Ja, und du bist auch, also dieses, also ich finde auch, dass das Wort macht auch was. Dieses, du bist halb etwas, das heißt, du bist eben nicht vollkommen, sondern du bist einfach, das verstärkt dieses Gefühl von Zerrissenheit und auch von Deutungshoheit und Dazugehören und Belonging.
Belonging,
weißt du?
Auf das jeden Fall. Einfach, also mir war wichtig, dass die Kinder diesen Zugang zu verschiedenen Sachen, verschiedene Momente, wo sie ihre eigene Identität verstehen, prägen und so. Und dann habe ich mir gewünscht, dass sie sich als ganz verstehen. Und ich habe tatsächlich gesagt, ein bisschen controversial, gesagt, und auch wenn ihr sagt, ihr seid weiß, okay, aber bitte nicht halb.
Ja,
aber für mich war das so, was ich verstanden habe unter Schwarz sein, hat so viel, das ist nicht, also ich möchte das betonen, wenn ich von Schwarzsein rede, rede ich nicht über Hautfarbe, ich nicht. Und dass ich gesagt habe, meine Kinder sind schwarz, war nicht so, kam nicht immer gut an. Ne? Es gab viele Leute, die gesagt haben, nee, die sind nicht schwarz, die sind they're quite light actually. They're not that black. Mm-hmm. I'm like, no. Erstens ist schwarz nichts Negatives.
Mm-hmm.
Und zweitens, hat das mit einer Erfahrung zu tun, die sie auf jeden Fall machen. Das sind Menschen, die in einer weißen Gesellschaft aufwachsen und das geht mit bestimmten Erfahrungen einher. Und die wählen ihre Strategien, wie sie damit umgehen. Und die haben einen Zugang zur Community, die haben einen Zugang zur Literatur und Musik und Kultur. Und das alles macht das aus, ihre Identität.
Ja.
Und das nenne ich schwarz. Und es ist schön, dass meine Kinder für sich entschieden haben, wie sie sich nennen und wie sie sich identifizieren. Und das wird nicht von außen, von denen, ich hoffe nicht, übergestülpelt. Und deswegen diese halb, was soll halb weiß sein? Wie geht das? You know? So, no.
Und auch dieses Schwarzsein, das ist ja auch, also das Schwarzsein an sich ist ja auch nicht eine Erfahrung. Also, dieses Halb-Halb kann man vielleicht auch nur dann denken, wenn man davon ausgeht, dass Schwarzsein eben nur eine Erfahrung ist. So. Oder Weißsein nur eine. Und das, Ist es nicht. Also schwarz sein kann ganz viele verschiedene Erfahrungen haben. Und ich habe das oft mit dem Thema Deutsch sein, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, aber dass ich immer denke, Deutsch sein kann ja auch, also ich fände es schön, wenn wir diese Definition erweitern von Deutsch sein, dass da eben auch reinpasst, einen Vater aus Tansania zu haben oder Vorfahren ja. aus, und sich auch in unterschiedlichen Kontexten heimisch zu fühlen, verschiedene Identitäten in sich zu vereinen. Ja. All das passt da rein.
Also das wird sehr eng gefasst, ne, was Deutsch sein
genau,
bedeutet.
Genau.
Und ich tatsächlich bin inzwischen auch auf dem Papier Deutsch. Ne? Mhm. Ich kann jetzt sagen, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber auch bevor ich die deutsche Staatsangehörigkeit hatte, fühlte ich mich deutsch, weil ich hier lebe, weil ich hier agiere, ich hier politisch aktiv bin. Ich gehe in Auseinandersetzung mit Menschen, die hier leben. Die prägen mich, ich präge sie. Ich erziehe meine Kinder hier, ich arbeite hier. Was soll daran, bitteschön, nicht deutsch sein? Also ja, okay, ich bin in Großbritannien sozialisiert worden. Das bringe ich auch mit zum Tisch. Aber die Tatsache, dass Deutschland auch aus Menschen besteht, die hier ihr Lebensmittelpunkt haben, egal seit wann und egal für wie lange, das ist das, was das diese Gesellschaft ausmacht. Ja. Deswegen ist es für mich nicht so sehr eine Nationalitätsfrage.
Ja.
Und ich wünsche mir, die Diskussion konnte so eher geführt werden.
Absolut.
Und nicht so ganz genau geschaut, wie
ja.
Aufenthaltsgenehmigung und Duldung und so. Das ist menschenverachtend. Mhm. Ja.
Absolut, absolut. Gab es für dich einen Punkt, wo du bewusst entschlossen hast, Schreiben ist mein Weg, aktivistisch zu sein?
Yes. Ja. Und zwar, das hat damit zu tun, dass ich jahrelang alleinerziehende Mutter war und wieder bin. Und ich wollte politisch aktiv sein oder bin politisch aktiv und wollte das gut mit meinem Familienleben kombinieren. Das geht nicht immer leicht. Ich glaube, das muss nicht schwer sein, aber es gibt Kontexte, wo das einfacher ist als andere. Ne? Und in dem Kontext, wo ich damals war, hatte ich das Gefühl, ich schaffe das nicht, gut aktivistisch unterwegs zu sein und meine Familie gut, also für meine Familie gut da zu sein. Und ich habe mich bewusst entschieden, zu schauen, wo kann ich mit den Mitteln, die ich habe, mein Einfluss auf die Sachen ausüben und habe gedacht, also A, wollte ich Literatur schreiben. Ich habe explizit gedacht, es fehlen schöne Geschichten, die schwarze Frauen lesen können, nach der Arbeit oder keine Ahnung, nach dem harten Tag mit den Kindern oder whatever, also einfach am Ende des Tages ein Buch aufschlagen, sie kommen drin vor, aber nicht in stereotypischer Art und Weise, werden nicht beleidigt, ist nicht unnötig mit rassistischen Bildern und Worten, wird nicht so rumgeworfen. Und es ist einfach eine Geschichte, wo sie auch zentral sind, wo das ihre Erfahrungen ernst nehmen, ihre Perspektiven ernst nehmen. Das wollte ich machen. Dann wollte ich auch für mich, ich wollte auch diese Geschichte selber lesen, wie Toni Morrison gesagt hat. Wenn es einen Roman gibt, was du gerne lesen würdest, aber das es noch nicht gibt, dann schreib selber. Okay, das nehme ich ernst. Ja. Und so ist die Dinge, die ich denke, wenn ich höflich lächle, entstanden.
Ich liebe dieses Buch.
Es war mir auch ein Ziel tatsächlich, weil ich so ungeduldig bin und war mit der... Also es gibt eine Diskussion über politisch korrekte Sprache, politisch korrekte Kunst oder Kunstfreiheit, künstlerische Freiheit und so. Und das geht ungefähr so, wenn wir korrekt sein wollen mit unserer Sprache, dann geht die Kunst verloren.
Ja, was?
Und ich wollte mit meiner Literatur sagen, ich glaube, es geht beides.
Ja.
Und es geht beides ganz gut. Und ich will nicht sagen, dass ich perfekt bin. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, also ich weiß es, wenn ich jetzt... die Dinge, die ich denke, lesen würde. Ich würde ganz viele Sachen nochmal unterstreichen. So, okay, das könnte ich anders formulieren. Ich habe mich sehr viel Mühe gegeben mit Adas Raum. Es kommen, so viel ich weiß, keine Begriffe vor, die eigentlich eine Beleidigung sind, aber auf ableistische Art und Weise. Also diese ganzen Wörter mit mad oder verrückt oder so habe ich nicht verwendet. Mhm. Ich habe mein Bestes gegeben, kein generisches Maskulinum zu verwenden. Mhm. Das war Arbeit. Das
ist klar. Ja.
Und so weiter. Also ich habe sehr versucht, auch diversen Perspektiven einzubauen, ohne aber die als die Ich-Figur. Also es gibt zum Beispiel eine Figur, die ist taub, also ein Mann, Alfie, oder es gibt ein Paar, ein lesbisches Ehepaar. Like, ich habe versucht, diese verschiedenen Menschen, soweit es ging, im Roman auftauchen zu lassen, weil es war mir wichtig zu zeigen, dass ja, ich sehe euch. Ich weiß, dass diese Gesellschaft aus viel mehr besteht als ja, cis-hetero-Menschen zum Beispiel. Und ja, es ist eine Herausforderung. Und bestimmt habe ich das nicht 100% richtig getroffen immer. But Schreiben ist auch Übung, finde ich.
Ja. Yeah.
Und es ist eine Kommunikation, es ist eine Aussage. Und da, zu dieser Aussage gehört, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Und dann in der nächsten Schleife, vielleicht mache ich das besser, ja.
Also das ist so schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil es genau dieser Punkt der Kunstfreiheit, quote unquote, also braucht gar kein Quotes, aber was diskutieren wir so viel, wenn wir im Theater arbeiten, also mit Menschen aus dem Theaterbereich arbeiten. Und ich finde, Adas Raum ist dann eine Art wie Slap in your face, see, es ist möglich. Weil immer wirklich so getan wird, als ginge nur das eine oder das andere. Also nur die irgendwie plakative Reproduktion von irgendwie Rassismen und anderen Diskriminierungsformen oder schöne Kunst.
Ja.
Und das ist total absurd.
Ja.
Und ich finde immer auch, es ist auch langweilig. Also ich finde es so... Es wird immer, also weißt du, es geht ja auch viel darum, was Neues zu machen in der Kunst und irgendwie Boden zu betreten, den wir noch nicht betreten haben und so. Und immer wieder zurückzufallen in diese diskriminierenden Reproduktionen ist so alt.
Ja.
Und es ist so langweilig.
Und die wollen provozieren, ne? Das ist mein Lieblingsding. Ich möchte provozieren. Und ich denke, okay, du machst ein Theaterstück, wo die Hauptfiguren im Blackface rumspringen. Wen provoziert?
Genau.
Ja?
Genau.
Also die Leute, die kein Problem mit Blackface haben, sitzen da und klatschen und gehen nach Hause und sind zufrieden.
Ja.
They're not provoziert.
Überhaupt kein bisschen.
Und so what's your point?
Und die anderen sind wieder retraumatisiert und beziehungsweise sind so, ja, same old, same old. So ist eben Rassismus. Danke auch im Theater, danke auch im Kino, danke auch in Literatur.
Ja.
Aber es bewegt sich. Es ist nichts Neues. Es ist nicht provokant, es ist nicht spannend, es ist nicht revolutionär.
Ja.
Und deswegen, aber gerade deswegen ist Adas Raum so ein, es ist einfach so... So eine geile Antwort auch da drauf. Also weißt du, es ist einfach, vielleicht ist das das falsche Wort, aber es ist einfach so, ich finde es revolutionär und einfach, weil bam, here it is. Und
es gäbe so viel mehr.
Ja.
Es gäbe so viel, ich habe das Gefühl mit Adas Raum, wenn ich das so sagen kann, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das unterschätzt haben, was ich vielleicht für eine Literatur schreiben kann und sind total, like, vor dem Kopf gestoßen. Ah, okay, aha. Und müssen irgendwie ein bisschen umorientieren. Ich merke das ein bisschen an den Rezensionen. Es wird versucht, mein Roman in einer Sparte und es wird zu den erstbesten Assoziationen gegriffen. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Es gäbe so viel mehr, wenn wir bereit wären, uns von diesen Schubladen zu lösen. Ne?
Genau.
Eine schwarze Autorin wird eine schwarze Erfahrung schreiben, das machen und nichts anderes. Und deswegen können wir das nicht verkaufen, weil es ist nicht allgemein, whatever, whatever. Und dann like, nein, lass uns in unserer Vielfalt sichtbar sein als schwarzen Personen. Es gibt so viel, so, so viel mehr als das, was wir sehen.
Es eröffnet. Ich glaube, du hast damit auch eine weitere Tür aufgeschlagen.
Ich hoffe.
Und jetzt sind wir sowieso schon bei Adas Raum. Deswegen, für alle, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht können wir ganz kurz so ein bisschen anzeichnen, ohne zu sehr zu spoilern.
Es ist schwer, über dieses Buch zu reden, ohne zu spoilern allerdings. Ja.
Aber vielleicht nur, willst du, soll ich?
Du kannst gerne, wir können.
Ja, es gibt vier Adas. Das ist nicht zu viel gespoilert. Mhm. Es geht um vier Frauen, die alle Ada heißen oder Ada.
Ja.
Oder die, Ada, die insgesamt, ich meine, fast 6 Jahrhunderte durchreisen quasi. Mhm. Und es beginnt im westafrikanischen Totope im 15. Jahrhundert und endet quasi in Berlin der 21. Jahrhundert. Mhm, so. Das ist der grobe Plot.
That's the thing, ja.
Und ja, diese vier Adas sind irgendwie, also ich weiß es nicht, also irgendwie ist es eine Ader, aber irgendwie sind es verschiedene.
Ich habe versucht, das nicht so genau festzulegen. Mhm. Es war mein Wunsch, dass ich so ein paar Sachen andeute und dass je nachdem, wie der Lesende oder die Lesende drauf ist, können die Sachen zusammengeknüpft werden oder auch nicht. Also es sollte nicht eigentlich so eine klassische Wiedergeburt sein. Aber es ist klar, dass diese vier Personen Ähnlichkeiten haben, Sachen voneinander haben und weitertragen und weitergeben. Ja.
Aber genau das finde ich total spannend auch an diesem Roman, weil ich finde, du den lesenden Personen so viel zutraust. Also, und auch zumutest. Also, weißt du, es ist eben nicht so ein Roman, der zum Schluss sagt, und ja, jetzt kommt raus, die vier gehören zusammen und sie sind eine Linie und du bist so, aha, okay, alles klar, sondern du wirst gelassen mit diesen Entscheidungen, die du selber für dich treffen musst. Und für mich war die ganze Zeit irgendwie klar, das ist eine, also nicht die, natürlich nicht die gleiche, aber irgendwie war das eine.
Ja, ja. Was nicht falsch ist. Also ich würde sowieso nicht sagen, ist es.
Oder
falsch,
dass es Ada immer wieder gibt.
Ja.
Weil es einfach auch ganz an so viele kollektive Erfahrungen anknüpft. Mhm. Also dass es auch Anteile von Ada in mir gibt und in dir und in uns. Mhm. Weißt du? So eher. Jetzt nicht die Person selber war immer wieder da, sondern.
Ja, das ist schön. I like that.
Interessant war beim Lesen, dass ich herausgefordert war. Es war nicht so ein Buch, weißt du, was ich mache, also ich habe nicht so viel Zeit zum Lesen, aber ich war total wild drauf, dieses Buch zu lesen und ich habe mich so abends ins Bett und normalerweise lese ich so ein bisschen und it's pleasing und dann schlafe ich so währenddessen ein. Das funktioniert nicht mit alles, was gut ist, ne? Was ich durchaus gut finde. Und ich, also mich hat auch schon allein diese ersten paar Seiten, da musste ich mich kerzengerade hinsetzen, so, ohne das jetzt zu spoilern. Und ich habe mich immer wieder an etwas erinnert. Ich habe mal in Oprah's Book Club ein Gespräch gesehen zwischen Oprah und Ta-Nehisi Coates. Und Ta-Nehisi Coates hat auch ein Buch, Der Wassertänzer, wo der erste Satz super komplex ist. Und dann hat Oprah, macht da so einen Witz drüber und sagt, hey, das war so schwierig und wie seid ihr da durchgekommen? Und dann erzählt Oprah wiederum von einer Anekdote, wo sie mit Toni Morrison gesprochen hat und sagte, dein Buch und das eine Buch ist so schwierig und so. Und dann hat Oprah gesagt, that, my dear, it's called reading. Und ich habe das immer wieder bei dem Buch, weil ich habe manche Passagen nochmal gelesen.
Und
du arbeitest viel mit Irritationen.
Ja.
Yeah. Arbeitest viel mit Irritationen.
I do.
Ich sehe so ein mischievous Lächeln auf deinen Lippen.
Ja, also ich hatte auch. Schau, ich war in einer total luxuriösen Position. Einmalig, glaube ich. Ich hatte einen Literaturpreis gewonnen. Ich hatte sowieso schon so viel Aufmerksamkeit auf mich. Der Fischer Verlag ist auf mich zugekommen und sagt, bitte, wir möchten unbedingt. Ne? Und dann mit dieser Position ganz viele Freiheiten. Es war so. Ich wollte sagen, ich hätte eine Seite einreichen können, sagen, das ist der Roman, ich hatte so viele Freiheiten, das habe ich schamlos ausgenutzt, to be honest. Eben weil ich habe immer das auch im Kopf, ich möchte zeigen, dass es eine Diversität gibt und ich möchte sagen, bitte lass mehr Leute rein, also ich möchte auf jeden Fall. Irgendjemand hat geschrieben, dass ich die Tür aufhalte. Fand ich ein sehr schönes Bild.
Ja.
Dass ich irgendwo reingehen und die Tür aufhalte. Das ist, das trifft das, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und ich hätte das Raum so nicht geschrieben, wenn ich diese Freiheit nicht, niemals, das wäre nicht so entstanden. Oder beziehungsweise, also erstens, ich konnte den Roman schreiben, so wie der ist, weil ich so viel Zeit hatte. Mhm. Ich hatte auch finanzielle Unterstützung, so ich habe einen Vorschuss bekommen, ich habe ein Stipendium bekommen, das darf ich nicht vergessen. Aber auch, ich hätte das nicht geschrieben, wenn ich den traditionellen Weg gegangen wäre. Mhm. Also hätte ich da durch eine Schreibschule, ich wollte sagen, gemusst.
Gedurft, gekonnt, keine Ahnung.
Ich glaube, das wäre glatt gebügelt gewesen, stelle ich mir vor. Ja. Wenn ich das einer Agentin gezeigt hätte, habe ich gesagt, oh, das ist ein bisschen weird für Deutschland, you know. Ich nehme an, hätte ein Verlag diesen Manuskript gelesen, ohne Bachmann und da. Ich so, ich weiß nicht, you know. Also ich habe tatsächlich diesen einmaligen Moment, was ich geschenkt bekommen habe, schamlos ausgenutzt, you know. Sag, okay, das, mit dieser Einmalchance, das mache ich damit. Und ja, ich habe tatsächlich oft die Erfahrung beim Lesen, das Gefühl, dass die Autorin, der Autor mir ein paar Entscheidungen abnimmt, die ich gerne selber treffen würde. Das habe ich oft gehabt.
Mhm. Aha.
Möglicherweise bin ich jetzt zu weit in die andere Richtung. Erzähl, was hast du gedacht?
Nee, gut, das finde ich. Ich bin gerade auf einem anderen Punkt hängen geblieben, weil ich ja erzählt habe, dass ich gerade diese Masterclass von Roxane Gay angucke und sie spricht immer davon, dass es so wichtig ist, mit Autorität zu schreiben.
Mhm.
Und wenn du gerade von dem Prozess erzählst, von dieser Freiheit und von diesem Moment, so, ich mach das jetzt. Ich habe gemerkt beim Lesen, du hast mit dieser Autorität geschrieben, weißt du?
Ja.
Und ein weiterer Punkt, habe ich dir im Vorgespräch schon von erzählt, ist, während des Lesens habe ich, also so gar nicht so sehr bewusst, aber ich habe die ganze Zeit, bin ich davon ausgegangen, die Adas sind schwarz. Dieses Buch ist von Sharon. Sharon schreibt für schwarze Menschen. Ich bin schwarz, also sind die Adas schwarz. Und dann habe ich mit Steven darüber gesprochen, in dem Selbstverständnis, dass die Adas schwarz sind. Und er meinte, aber das Schöne an dem Roman ist doch, dass die Adas einfach die Adas sind. Und dass eben keine Markierung besteht. Wenn es gibt keinen Moment, wo steht, Ada ist schwarz. Das gibt es nicht. Und wir haben nicht gestritten, aber wir haben vehement darüber diskutiert, weil ich gemerkt habe, ich hänge da dran, dass diese Adas schwarz sind, weil das ein Roman ist für mich so. Und das war einfach ein ganz interessanter Punkt. Und ich habe gar keine Frage, aber ich habe dir das erzählt oder ich möchte dir das erzählen.
Ja, ich kann damit viel anfangen. Ich habe mich, also natürlich beim Schreiben habe ich immer wieder gedacht, wie sieht diese Person aus? Was hat sie für Erfahrungen und so weiter und so fort. Und unter anderem ist sie, ich weiß nicht, ist sie weiß oder schwarz? Ich weiß es nicht, ich hatte das nur bei einer Figur, wo ich gedacht habe, okay, ist diese Person weiß oder schwarz? Aber bei allen anderen war es oft nicht wichtig. Und tatsächlich habe ich an die mittleren Adas, also Ada Lovelace 1848 und dann Ada in 45 in Deutschland, ich habe überlegt, könnten sie schwarz sein? Mhm. Und sie könnten in der Theorie schwarz sein. Ich deute das an, weil ich auch über andere Figuren erzähle, die passen. Ja? Mhm. Also es gibt eine Figur, der heißt Walde. Er weiß nicht genau, wer sein Vater war, ob sein Vater schwarz war. Er will aber verhindern, dass das jemals ein Thema sein könnte, dass er eventuell schwarz ist, weil im Nazi-Deutschland Schwarze sein eher nachteilig. Und es gibt Walde, eine Verbindung ist, wie heißt er, Alfons, der im 2019 in Berlin ist. Der erzählt wiederum ganz stolz sein, wo sein Großvater ist aus Ghana. So, ne? Und man sieht es ihm nicht an, aber eigentlich I'm one of you.
Ja, genau.
So, und das ist es war so eine Art, let's see, lass uns schauen, was bedeutet es, schwarz zu sein oder als schwarz oder als weiß eher durchzugehen. Und meine Antwort ist, dass Ada Lovelace, die echte historische Figur, keine Ahnung, ihr Vater war Byron. He was a wild guy. Mhm. You know? Mhm. Keine Ahnung, wie seine echte Familienverhältnisse waren. Das weiß ich wirklich nicht. Das ist wahrscheinlich, dass er weiß ist. Aber in dem Roman finde ich es spannend, diese Gedanke zu haben, sie könnte schwarz gewesen sein, aber als Weiße gelebt haben, weil es gab auch historische Figuren, die wir als weiß verstehen,
ja, genau.
Aber eigentlich, ne,
genau.
Wenn wir sie genauer anschauen.
Ja.
Das fand ich gut. Und bei der Ada in 1945 sagt sie so einen Satz, es ist egal, wer ich tatsächlich bin, es ist nur wichtig, also es ist egal, was die Papiere sagen, es ist nur wichtig, als was ich durchgehen kann oder so. Es gibt so einen Satz, was sie sagt. Sie sagt das, weil es dann, sie redet mit einem Mann, der irgendwie sagt, wir Reichsdeutsche müssen zusammenhalten. Also er geht davon aus, dass sie Reichsdeutsche ist. Wir wissen, dass sie wahrscheinlich nicht Reichsdeutsche ist. Und deswegen sagt sie das. Also eigentlich bin ich das nicht, aber whatever. Also das war so, diese Tür offen zu lassen, dass Identität sowieso sehr, sehr kontextabhängig
total.
Ist.
Total.
Ja? Ja. Das war der Punkt. Und das war der Grund, warum ich nicht mit ganz klaren Markierungen gearbeitet habe. Die einzige Figur, wo ich wirklich gehadert habe, wie ich das mache, das ist mit der Figur Cash. Der kommt ganz am Schluss. Cash, ja.
Ja.
Cash. Wir haben über Cash gesprochen bei der Premiere.
Ja, ich weiß.
Ich habe Stress von Maisha bekommen.
Oh.
Weil sie Cash mag. Und ich mag Cash auch. Aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob Cash weiß oder schwarz ist. Bei ihm hat das einen Unterschied für mich gemacht.
Ja.
Ich habe ja in die Dinge, die ich denke, wenn ich höflich lächle, über ein Ehepaar geschrieben, wo die Frau schwarz ist und der Mann weiß. Mhm. Und ich habe gedacht, will ich das nochmal? Eigentlich wollte ich nochmal dieses Paar machen. Andererseits wusste ich, ich würde eine komplizierte Persönlichkeit beschreiben. Und muss das ein schwarzer Mann sein, habe ich gedacht. Mhm. Wieso diese Geschichte in dem Schoß von einem schwarzen Mann legen? Das war schwierig. Und deswegen sage ich in meiner Rede, dürfen schwarze Blumen malen. Ich rede davon, dass es eine Bürde von Repräsentation gibt. Ne? Weil es nicht so viele schwarze männlichen Personen in der deutschsprachigen Literatur gibt. Wenn es mal eine gibt, muss er perfekt sein.
Ja.
Das wollte ich aber auch nicht machen. Und deswegen bei Cash ist das schon, also letztendlich habe ich mich entschieden, aber es war schwer.
Ja. Also es war jedenfalls, es war interessant und ich habe auch mehrfach überlegt, warum mir das so wichtig war. Trotzdem, ich finde es gut, dass es nicht benannt ist. Also ich kann das voll mitgehen. Es gibt eine Stelle und Maisha hat in der Bucheröffnung gesagt, das war witzig, weil, es war überhaupt nicht witzig, aber es war interessant, weil wir haben zu Hause das geschaut und haben aufgeschrien oder ich habe aufgeschrien. Also sie sagte, auf Seite 90 musste ich das Buch weglegen und musste auf den Balkon gehen. Und auf Seite 90, auf Seite 91 oder 90 ging es mir ganz genauso. Ich habe da sogar ich habe das Buch hier und ich habe so ein Ohr reingemacht. Das macht man wahrscheinlich nicht. Aber einfach um zu markieren, weil diese Stelle mich so berührt hat und die bringt mich zur nächsten Frage. Deswegen lese ich die paar Zeilen mal kurz vor.
Wie ein Maschinengewehr donnerte es an Adas Tür. Bei dir werden es heute nur 6. Unheimlich. Wie sehr die Stimme auch nach Tod klang. Eine Ruhe kehrte jedenfalls in Ada zurück. Das passierte immer, wenn sie sich spaltete. Ihre menschenähnliche Hülle blieb dann stets im Zimmer, bereit für die, die kommen würden, während sie selbst nach draußen driftete und sich vor das Fenster legte.
Und das habe ich gelesen und dann musste ich das Buch zumachen und erstmal atmen. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Das hat mich so sehr berührt, weil das Thema, weil du viel mit Traumata, über Traumata sprichst. In dem Roman geht es viel um Traumata. Und gerade diese Strategien, Anführungsstrichen, des Dissoziierens, des aus sich rausgehens, ist etwas, was ich in meiner Biografie ganz stark kenne, in Momenten, die mich traumatisiert haben, was wahrscheinlich auch kollektiv ist. Und meine Frage ist, ich habe mich das mehrmals gefragt beim Lesen, wie hast du dich diesem Thema genähert? Wie hast du dich diesen schweren, traumatischen, es beginnt ja auch mit so einer Traumata-Erfahrung, wie hast du dich dem genähert und was hat es mit dir gemacht? War das katharsisch? War das befreiend? War das schwer? Also ich will gar nicht so viel
reinlegen?
Ja, ja, das ist eine interessante Frage. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, das war für mich wichtig, dass ich das mache. Mhm. Ich habe, glaube ich, das Gefühl gehabt, insgesamt, wenn ich über, also ich wusste, ich will über die Auswirkung von Vergangenheit auf die Gegenwart schreiben. Das war mir klar. Und ich wusste, es geht darum, Trauma anschaulich zu machen, spürbar vielleicht zu machen, um zu sagen, ja, und wenn es das gibt, was meinen Sie, was meint ihr, was noch weiter davon spürbar ist in der Gegenwart? Mhm. Es war aber nicht
katharsisch, also katharsisch. So reinigend oder so, ne?
Es
so,
war nicht so. Katharsisch. Es war nicht katharsisch, das kann ich nicht behaupten. Das war nicht schön, das zu schreiben. Mhm. Es war wichtig zu schreiben, aber es war sehr schwer. Mhm. Es ging mir auch nicht immer gut beim Schreiben. Und das hatte nicht unbedingt mit dem Roman was zu tun, das auch. Es war schwer, den Roman zu schreiben, weil als Person, die alleine mit Kindern lebt, diese, you know, mhm. diese freien Räume zu finden, zum Schreiben und gut in den Gefühlen da zu sein. Also es gab Gefühle in dem Roman, die ich zu Papier bringen wollte. Und um das zu machen, brauche ich eine gewisse Zeit vorher und nachher, um tief reinzugehen und das gut abzutimen mit was mhm. die Bedürfnisse von der Familie sind. Das ist nicht leicht. Also oft sind Tage verflogen, weil irgendwas anderes ist passiert und dann hatte ich diese Ruhe nicht mehr. Es gab auch sehr unschöne Sachen einfach. Das waren Sachen, die ich erlebt habe, die mich sehr, sehr traurig gemacht haben, die mich gekränkt haben. Ich habe Leute verloren, also Leute verloren in dem Sinne, es gab auch Todesfälle, mhm. aber es gab auch Auseinandersetzungen, die damit geendet haben, dass ich gesagt habe, ich möchte an dieser Stelle nicht mehr weitermachen mhm. in unsere Freundschaftsbeziehung oder so. Also diese Sachen waren alle da, dann habe ich Geldgeschichten und so. Mhm. Tatsächlich hat es viel länger gebraucht, den Roman zu schreiben, als ich mir das gewünscht hätte, was zu Verzögerungen geführt hatte. Und diese Auseinandersetzung mit den verschiedenen Menschen, die dranhängen, ne, mhm. das war nicht immer easy, sag ich mal. Und oft fühlte ich mich verdammt allein. Ich glaube, das war das Schlimmste, war das Gefühl, ich hatte keine Person im näheren Umfeld, die das durchmacht, was ich gerade durchmache. Mhm. Ne? Dass die Personen, die verstehen, deswegen tickt Sharon gerade so, wie sie tickt. Mhm. Deswegen ist, mhm. ne, wir bringen ihr eine Tasse Tee und lassen sie in Ruhe. Also, das gab's nicht. Das wäre ja so, mhm. hä, was, you know, mhm. wie? Also ich hätte es auch nicht verstanden, wenn ich das nicht selber gemacht ja. hätte. Ne?
Ja.
Du schreibst einfach, es kann nicht so schwer sein. Ja. Das gab es alles und dann halt, um diese spezifische Erfahrungen zu schreiben, ich musste aus irgendwas schöpfen, was mhm. schon mal da war, was ich möglicherweise selber verdrängt habe. Und jedes, also es gab eine Stelle, ich habe eine Stelle geschrieben, ich werde emotional, aber es ist okay. Mhm. Ich beschreibe, wie ein Kind ermordet wird. Aber ich beschreibe das nicht mhm. eins zu eins, sondern ich gehe über ein Bild von einer Fliege, ja. das an die Wand geklatscht wird. So. Ich weiß noch genau, als ich diese Stelle geschrieben habe, dass ich mich dann hingelegt habe und erstmal so eine Runde geschlafen. So. Oh. Ich habe das Gefühl, das war wichtig, das zu Papier zu bringen. Ich nehme meine Lesenden ernst, wenn ich das mache. Also wenn ich sage, ja. okay, ich gehe so tief rein, also ich gehe viele Risiken ein mit diesem Roman, aber ich gehe mhm. so tief rein, damit diese Erfahrung, wie ich das jetzt gerade spüre, tatsächlich rüberkommt, wie ich das meine auf dem Papier. Und ich hoffe, dass die Lesenden dann mit diesen Worten was anfangen können und die Geschichte dabei gut rüberkommt. Also es wäre schwierig, diese Geschichte zu schreiben, ohne zu tief rein. Also ich hätte das machen können, aber dann hätte ich meine Lesenden nicht ernst genommen. So, ja. so mein Gefühl. Ja.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass du das getan hast. Es führt auch, also dieses Ernstnehmen, das ist auch etwas, was ich total gespürt habe, weil es, wie erzählen wir Geschichte von Frauen und von schwarzen Frauen, ohne das Thema Trauma.
Ja, exactly.
Weil das Leben ist nicht Bridgerton.
No.
Also wo jetzt einfach, also ich meine nicht, dass Bridgerton ist auch nicht alles perfekt, aber dieses, dass schwarze Menschen einfach immer da waren und Frauen einfach da waren und alles war gut. Und ja, also wie gesagt, das ist ein Roman, ich bin jetzt beim dritten Mal lesen und das, also ich will, ich meine das sehr positiv, aber es ist Arbeit, den zu lesen.
Ja.
Und es ist eine ganz wichtige Arbeit. Und ich, genau diese Stellen, wo es so stark auch um Traumata geht, sind auch Stellen, die ganz viel auch Berührungen, wo ich ganz viel Berührung auch gespürt habe und Verbindung mit diesen Adas. Und ich glaube, das ist auch ein Grund von vielen, warum es mir so wichtig ist in meinem Kopf, dass das schwarze Frauen, also wo ich Verbindungen herstelle. Nicht, dass sie schwarz, aber wo ich diese Verbindung in diesen Erfahrungen herstelle.
Ja, ja.
Die letzte, also es gibt so viele Sachen, die wir sagen können, aber es gibt noch eine Sache, die ich sagen würde, die hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, dass ich auch so dankbar bin, dass die letzte Geschichte, also dass der Roman endet im Berlin im Jetzt.
Mhm.
Weil viel der Literatur, also die ich lese, Ta-Nehisi Coates und Toni Morrison, und es sind alles wunderbare, wichtige Bücher, aber die beginnen oft auch in afrikanischen Kontexten und so und dann Versklavung und dann enden sie irgendwann in den USA.
Mhm.
Und da gibt es immer fallen mir immer noch englische Worte ein, so ein Abstand. Und das ist wichtig, das zu kennen und zu wissen, aber es bringt mich nicht komplett zu mir.
Ja.
Und dafür bin ich sehr dankbar, dass diese Ader hier landet. Hier in Berlin.
Das ist
dass
schön.
Sie eine von uns ist.
Ja.
Oder wir eine von ihr.
Und ich würde sagen, was ich interessant fand selber, ich habe noch keine richtige Conclusion für diese Gedanke, aber ich fand es so spannend, es gibt ja die Figur von Adas Schwester in 2019, Elle.
Yeah.
Und Elle sagt, ja, ich bin deutsch, what the heck, ne?
Yeah.
Und dann gibt es diese zwei Frauen in Charlottenburg, die sagen, wir werden nie deutsch sein. Aber die meinen das, ne? Come on, you know. Und dann gibt es Ada, die so sich nicht da richtig positioniert, aber sie bringt ein Kind zur Welt.
Mhm.
Sie bringt ein Kind in diesem Kontext. Und ja, das war so eine Vielfalt, die ich aufmachen wollte. Ja.
Ja. Ja. Und interessanterweise, genau diese Momente sind es auch, wo ich dann, da komme ich an die ESD und an Bundestreffen oder an Treffen, die wir haben, Sister oder Geschwistergespräche.
Mhm.
Weißt du, das ist das, wo ich dann, wo es für mich dann in dieses Zuhause geht, weil es Gespräche sind, an die ich anknüpfen kann.
Ja, ja, ja.
Ja.
Oh, es freut mich sehr, dass du so viel mit dem Roman anfangen kannst. Das klingt komisch, aber
ja. Ich danke dir für dieses Geschenk für uns alle. Und ich wünsche mir natürlich, dass Adas Raum ganz viele Preise gewinnt und sowieso global, viral, überall gelesen wird. Ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du das geschrieben hast und ich wünsche dir unfassbar weiteren Erfolg und bin so dankbar, dass es dich gibt. Es gibt noch eine allerletzte Frage und zwar die Tu-Podcast-Frage. Wenn du jetzt an die vielen Schwestern denkst, die jetzt gerade zuhören, was möchtest du ihnen zuflüstern, zusagen, zurufen?
Also mir schwebt vor, irgendwas zu sagen in der Richtung von: Es gibt viele von uns. Wir sind viele. Also auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wären wir allein und vereinzelt. Und diese Gefühle gilt es selbstverständlich Raum zu geben. Und also es ist manchmal so, dass wir allein sind, faktisch. Aber es ist auch gut, sich zu besinnen darauf, dass es viele viele von uns gibt, die ähnliche Gefühle haben, ähnliche Erfahrungen haben. Und wenn es möglich ist, in Kontakt mit anderen zu kommen, die diese ähnliche Erfahrung haben, dann das kann heilend werden und heilsam sein. Also einfach in Erinnerung zu haben, dass wir viele sind, das würde ich zuflüstern.
Wie schön. Ich danke dir.
Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein konnte, dass es geklappt hat. Und ja, das war sehr schön, mit dir meinen Roman zu besprechen. Auch wenn du nicht Tupokaschek heißt, ist völlig okay. It's great. Ja. Nein, das wollte ich. Ich wollte wirklich mit diesem Roman ins Gespräch gehen und es ist super schön, ja.
Danke. Für mich eine große Ehre, dass du da warst und ich bin auch froh, dass wir es jetzt gemacht haben. Es war richtig, bis jetzt uns das aufzusparen und das jetzt ist genau der richtige Moment gewesen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Vielen Dank an alle, die zugehört haben, wie immer. Gerne in den Shownotes findet ihr nochmal den Link zu Adas Raum und bitte, bitte kaufen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Aber auch Kontaktdaten zu Sharon, Instagram und so weiter. Aber ihr findet sie natürlich auch sofort, wenn ihr einmal googelt. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Dir, Sharon, wünsche ich alles Gute.
Danke dir.
Euch da draußen auch. Bis bald, bis zum nächsten Mal hier bei Two Podcast.
Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Black Business Shoutout. Du verirrst dich regelmäßig im YouTube-Tutorial-Dschungel und fragst dich, welche Produkte denn nun wirklich geeignet sind für deine Haare? Oder du weißt schon ganz genau, was deine Afrolocken brauchen und möchtest dich einfach mit anderen dazu austauschen? Um all diese Fragen zum Thema Afrohaarpflege geht es bei Jonah Curly Haircare. Jonah steht für Join Our Natural Association und vereint alle, die einen positiven und selbstbewussten Umgang mit ihren Haaren leben wollen. In Workshops bekommt ihr neben theoretischem auch praktisches Wissen zu Pflege, der Geschichte und zu Eigenschaften von Afrohaaren mit an die Hand. Auf deine individuellen Bedürfnisse und Fragen wird in der Haarberatung eingegangen. Hier bekommst du, aktuell online, eine Einführung in die Afro-Haarpflege und auf dich zugeschnittenes Know-how. Basierend auf einer ausführlichen Haaranalyse erhältst du eine Haarroutine inklusive Produktempfehlungen. Speaking of, damit deine Locken auch nachts vor Austrocknung und Haarbruch geschützt werden, hat Jonah Curly Haircare die Satin Cap entwickelt. Die in Hamburg handgemachte Schlafhaube aus Satin sorgt dafür, dass deine Haare auch noch am nächsten Tag fresh aussehen. HörerInnen von Tupodcast erhalten mit dem Code TUPODCAST15 bis zum 30.04.2021 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also, nichts wie hin zu www.jona-curlyhaircare.de. Alle Infos und die Webseite findet ihr wie immer auch in den Shownotes.